DuckZen wird gesponsert von ESN Elite Sports Nutrition.
Herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, eine neue Folge DuckZen mit meiner Wenigkeit und
Raff Kamora, meine Wenigkeit.
Folge Nummer 5, Raff.
Auf jeden Fall. Wenn man die Pilotfolge mitzählt, ist es Nummer 5. Für die ganz genaue ist Nummer 4, aber wir nennen es Nummer 5.
Super. Wir sind vorbereitet. Ich habe hier mein Käffchen, mein Wässerchen. Du bist versorgt.
Ich habe mein ESN Crank Energy Tropical Flavor. Das ist unser Sponsor für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Und so klingt es, wenn man die Dose aufmacht. Das erste Knacken, das originale Knacken, was man nur bei ESN hat. Und das zweite Nachknacken. Also falls jemand seine Dose aufmacht und sie knackt nur einmal, ist eine Fake-Dose. Ja, das muss man dazu sagen.
Was gibt's Neues bei dir? Erste Frage. Wir haben letzte Woche gar nicht über deinen Festivalauftritt geredet. Wieder live. Mhm. Ich war leider nicht da.
Schade.
Hab's nicht geschafft. Leider, ich war nicht im Lande. Aber wie war's? Erzähl.
Es war krass. Also ich war sehr, sehr nervös davor. Wirklich sehr, sehr nervös. Weil das Ding ist, wenn du 8 Monate jetzt keine Musik machst oder so, machst du einfach 8 Monate keine Musik und dann kannst du dich langsam reinfühlen. Du machst okay den ersten Song und so weiter. Aber wenn seit wirklich, es war ja länger als 8 Monate, es war fast ein Jahr nicht auf der Bühne warst, hast du Angst, dass du irgendwie das Gefühl dafür verlierst, beziehungsweise dass du so krass überwältigt bist, wenn du auf der Bühne wirst, dass du dann vielleicht nervös bist oder unsicher und so weiter. Und ich hatte tatsächlich eine Situation, die ich lange, lange nicht hatte. Mir ist die Spucke weggeblieben. Also ich konnte plötzlich, mein Mund so trocken geworden, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, den ersten und den zweiten Song wirklich ordentlich zu rappen, weil ich, wahrscheinlich war es Nervosität, weil auch die Leute haben es nicht gemerkt, so, das Konzert war richtig, richtig krass, aber etwas hat nicht funktioniert mit der Show, weil normalerweise geht es am Anfang, Gotham City geht los, ich stehe auf dem RSQ8 auf der Bühne, den wir selber dafür gebaut haben.
Auch krass.
Genau, und wenn der Beat droppt, schießen Flammen hoch auf der Seite und der RSQ8 fährt nach vorne und macht dann eine sportliche Drehung nach links und ich steige dann sportlich von links runter und springe nach vorne und performe weiter. Und da ging halt gar nichts. Weder das Feuer ging noch, der RSQ8 hat sich sportlich auf die Seite gedreht und ich musste dann wieder runterklettern vom RSQ8. Und es war alles sehr so, wie soll ich sagen, verunsichernd, also direkt am Anfang. Und da war ich mir, okay, fuck, scheiße, scheiße.
Was geht dir durch den Kopf? Denkst du dann, okay, oder raffst du gleich, es geht nicht, ich muss das und das machen?
Also im ersten Moment natürlich denkst du dir, okay, scheiße, wenn das verkackt wird, was passiert jetzt noch? Weißt du, ich meine, was klappt noch nicht? Aber dadurch, dass ich ja schon hunderttausende Auftritte hatte und hunderttausende Fehler auf der Bühne, weiß ich, okay, jetzt geht's um dich und das Publikum. Scheiß mal auf alles. Du musst auch performen können, wenn nichts funktioniert. Du musst performen können, wenn das Einzige, was gehen muss, eigentlich ist dein Mikro und der DJ muss gehen. Mhm. So, alles andere schaffst du irgendwie auszugleichen und so ist auch gewesen. Also es war wirklich ein krasser Auftritt. Es war auch für mich heftig, die ganze Masse zu sehen und die Leute mit den weißen Flaggen, die wir verteilt haben. Wir haben 3000 weiße Fahnen verteilt und so und die waren alle am Start. Also danke an alle Zuschauer vom Frequency. Aber das war noch gar nichts neben deiner Woche, denn du hast dich verlobt. Also Jean-Claude ist ein verlobter Mann. Also an alle Frauen, die Jean-Claude anschreiben wollen nach dem Podcast, wie sie es immer wollen, geht nicht. Jean-Claude ist verlobt.
Ging davor auch nicht.
Ging davor auch nicht, aber jetzt geht's erst recht nicht.
Ja. Das stimmt, recht vielen Dank.
Ja, alles Gute.
Schön
alles
was. Gute du warst einer von zwei Personen, die wussten, dass ich mich verloben wollte.
Krass. Ja. Okay, krass. Ja, ich muss auch dazu sagen, wir sind hier spazieren gegangen beim Podcast und dann hast du mir davon erzählt, dass du jetzt mal Ringe schaust und so weiter.
Genau. Ein bisschen gescoutet und dann habe ich einen gekauft. Das war der Tag, wo sie das Taylor Swift Konzert wurde abgesagt in Wien.
Ah ja.
Und wo diese ganzen Swifties in der Stadt waren. Mhm. Und ich von einem Geschäft, weil ich hatte zwei Ringe, die ich richtig, richtig, richtig gut fand. Vom einen Geschäft durch die Swifties zum anderen, wieder zurück zum ersten, und dann wieder zurück zum zweiten, wieder zu dem ersten, damit sie mich zu dem dritten geschickt hat, weil sie da die Größe hatten.
Boah. Ja. Und vor allem, es war wirklich für die Leute, also erstens natürlich eine schöne Geschichte mit den Ringen, aber für die Leute, die nicht wissen, was in Wien passiert ist, es war ein geplanter Terroranschlag auf das Taylor Swift-Konzert und dadurch waren die enttäuschten Swift-Fans, die aber andererseits auch froh waren, dass sie jetzt nicht irgendwie Anschlagsopfer wurden und so. Also an dieser Stelle freue ich mich natürlich auch für alle Swifties, die es dann das gefeiert haben, quasi eine zweite Wiedergeburt sozusagen. Voll. Und die waren aber alle dann in der Stadt mit ihren Glitzerkleidern und haben Taylor Swift
Fans. Haben Taylor Swift gesungen, also ja, das, genau. Das war Wahnsinn.
Ja.
Aber Ralf, danke für die Glückwünsche.
Gerne, gerne. Also an alle, ihr könnt auch in den Kommentaren die Glückwünsche dalassen, auf dass es eine wunderbare Sache wird. Ja.
Und dann, ansonsten ist es viel in Wien passiert in letzter Zeit. Also für die Deutschen ist es vielleicht ein bisschen langweilig und die kennen ihn vielleicht nicht, aber einigen Wochen ist ja der Lugner gestorben.
Lugner ist auch gestorben.
Und da war die Beerdigung jetzt im Stephansdom.
Ach krass.
Wie könnte man, oder wer wäre das Pendant von Lugner in Deutschland?
Bah, gute schwierig, Frage, ne? Schwierig.
Ich versuche gerade nur den Deutschen zu erklären, die nicht in Wien wohnen.
Also das Ding ist, man redet ja nicht, man darf ja jetzt nichts irgendwie so Kritisches oder so über Tote sagen, sollte man nicht. Aber ich glaube, dass die Political Uncorrectness von Lugner, die mal zu finden, es ist eher Trump, würde ich sagen, so ein bisschen so verwandt mit der Geschichte von Lugner, außer dass Trump nicht 20-jährige Freundin hat, denen er Tiernamen gibt, also allen, so jede einzelne, es wurde auch einfach dahingenommen, dass er jeden einzelnen einfach einen Tiernamen gibt.
Also der Mann ist auch verantwortlich, er organisiert jedes Jahr den Wiener Opernball.
Ja, genau, voll. Aber auf jeden Fall natürlich ist er eine Legende in Wien, was soll man sagen, und es wird alles natürlich ein bisschen mit Humor hingenommen, weil es einfach, weil er ein Charakter ist sozusagen. Ja. Aber in Deutschland, keine Ahnung, jemand wie Lugner, schwer.
Schwierig,
weil,
ne?
Weiß ich nicht.
Es war echt
einzig. Also in Amerika, wie gesagt, Trump ist der Einzige, der mir ein bisschen, aber Trump ist halt auch nicht so ein, keine Ahnung, ja, Lugner hat ja damals, ne? Pamela Anderson mitgenommen zum Opernball. True. Und so weiter. Das war echt krass.
Also wer Lugner nicht kennt, einfach mal googeln, von den googlen, deutschen, ne? Kollegen, von den Österreichern kennt ihn jeder. Also
leider Gottes sieht Al Pacino immer mehr aus wie Lugner. Wirklich, guck dir mal Al Pacino jetzt an, die sehen sich verdammt ähnlich,
oh,
leider Gottes.
Oh mein Gott.
Voll.
Oh mein Gott.
Ist leider wirklich so.
Okay, muss ich gleich mal gucken. Ich habe mir wie immer ein Thema ausgesucht heute, was sich auch als Prinzip in deinem Buch wiederfindet. Und ich bin drauf gekommen, weil ich selbst vor kurzem ein Buch gelesen habe von Ferdinand von Schirach. Heißt Regen, also kann ich jedem empfehlen, wenn das mal lesen will. Ist auch ganz dünn, liest sich schnell. Ist dann auch nur ein Interview mit ihm drin. Und die haben ihn gefragt, was er sich in der Welt so ein bisschen wünschen würde. Und er meint, der Welt wäre viel geholfen, wenn Menschen etwas mehr Ambivalenz an den Tag legen. Das heißt, dass man nicht schwarz-weiß denkt und Sachen differenziert beurteilen kann. Ja, zum Beispiel, dass ich jetzt sage, dass ich sagen kann, ich gehe mit dem, was ein Kanye West sagt, nicht d'accord, aber höre seine Musik gern, finde seine Musik gut. So Geschichten. Werden wir später noch drüber reden. Und du hast ein Thema, es ist vielleicht nicht eins zu eins, aber man kann es daher ableiten, oder man kann dieses Ambivalenzding davon ableiten. Das heißt, du bist, was du sprichst. Lass uns erstmal anfangen, ein bisschen über das Thema zu reden. Und ich habe dir ein Zitat mitgebracht, was, glaube ich, auch in deinem Buch steht. Und zwar heißt es, ein Mann, der nie lügt, hat nie etwas zu befürchten. Mhm. Ich glaube von Debo, oder?
Ja, genau.
Genau. Wie hat er es damals?
Das war, also er hat es mir damals gesagt, weil Debo war damals, also für die Leute, die Debo nicht kennen, das war einer der, wenn man von Gründerväter von deutschem Rap reden kann, jetzt nicht anhand von seiner Musik, die er vielleicht gemacht hat, aber anhand von seinem Business. Er hat Distributions mitgegründet, er hat Isle of Money Records mitgegründet, er hat Ace Gute Junge mitgegründet, dann Wolfpack und so, ist halt wirklich ein Urgestein von deutschem Hip-Hop irgendwo. Und er hat sich damals gekümmert um die ganze, das Büro von Ace Gute Junge. Das heißt, er war derjenige, der mit Bushido reden musste, auch mit Arafat reden musste, mit allen Leuten reden, wo es wirklich teilweise schwierig ist sozusagen da. Also das sind jetzt keine, wie soll ich sagen, das sind nicht die diplomatischsten Menschen der Welt.
Die einfachsten Charaktere.
Genau, also es ist normal, weißt du, jeder, sein Kopf und so weiter. Und ich habe mich damals immer gefragt, als sehr, sehr junger Raf Camora, der mit 22 nach Berlin gekommen ist und ich Debo so gesehen habe in dieser Position, wo er die ganze Zeit das Ganze managt. Und da habe ich ihn gefragt, ich habe ihm gesagt, ey, wie machst du das, dass du da nicht teilweise auch jetzt gar nicht wegen Bushido und Arafat, sondern allgemein nicht ins Kreuzfeuer kommst? Ja. Und er meinte, ich versuche immer die Wahrheit zu sagen. Also ich versuche einfach immer, auch wenn ich im ersten Moment dann ein Problem damit bekomme, sage ich es lieber gleich, als dass ich mir da irgendein Konstrukt aufbaue und danach dann alles in den Arsch geht. So. Ja. Und deswegen ist halt, du bist, was du sprichst, für mich sehr, sehr wichtig, weil es immer darum geht, dass die Leute denken, das, was man sagt, ist auch nur dahergesagt und bla. Ich finde, dieses ist doch nur dahergesagt, ist Quatsch. Weil natürlich, du kannst einen Witz machen oder so. Wenn ich wie zum Beispiel bei der letzten Folge sage, okay, eine Katze, die mit Ding und bla, ist eine Metapher, die ist so dahergesagt. Aber alles, was du sagst, hat irgendwo auch ein Gewicht und hat eine Konsequenz, die daraus folgt, also, weißt du? Deswegen, das mit Ambile Valenz, ich weiß jetzt nicht, was er in Regen darüber geschrieben hat, aber ich glaube halt, dass es so ein, dass es halt trotzdem einen Grad gibt, wann kann man und wann kann man nicht. Weißt du, kann man noch R. Kelly hören? Weißt du, kann man noch Puff Daddy hören? Kann man noch, weißt du?
Ja, das ist halt die Frage. Aber ich ertappe mich da auch manchmal. Und ich habe das oft, wenn ich mit Leuten zu tun habe, oder was heißt zu tun habe, einfach, ich rede mit denen, sehe die irgendwo, das sind irgendwie entfernte Arbeitskollegen oder sowas. Und dann auf einmal sehe ich welche in irgendwelchen komischen Reality-TV-Shows. Hm. So bei Love Island oder sowas.
Ja, voll.
Dann, also ich sag jetzt nicht, ich habe auch so Guilty Pleasure wo ich mir an einem Sonntag einfach den Kopf leer mache und so einen
ganz
totalen
kurz,
Nonsens
gucke. Ein Guilty Pleasure.
Too Hot to Handle.
Okay, passt.
Amerikanische Folge. Okay, ja. Zieh ich mir dann auch rein. Aber andererseits, wahrscheinlich ist es unfair, wenn ich die Person dann sehe und die macht dann da mit und dann sehe ich sie nochmal. Ich kann sie nicht mehr ernst nehmen.
Ja, aber verstehe ich. Leider
fühle
ich mich
schon. Ich habe gar keine Lust, jetzt ein Gespräch mit ihm anzufangen, weil ich würde ihn unfair behandeln. Also von meiner Sicht her schon. Aber andererseits ziehe ich es mir halt.
Ja, ich weiß.
Sonntag.
Aber das ist halt schaulustig sein. Weißt du, was ich meine? So, wenn sich ein Typ, was für ein Beispiel ich habe einfach abgebrochen, weil ich das Beispiel schon so schlimm fand. So, weißt du, aber es gibt halt viele Sachen, die schauen sich die Leute einfach an, weil sie schaulustig sind. So, weißt du, ey, der Besoffene im Club, viel Schaulustigkeit, so weißt du.
True. Aber auf
schlau, schlau, Dark Sam, bravo.
Auf dein, auf dein, privates Leben. Du bist da jemand, der immer, ich weiß nicht, ob vorsichtig das richtige Wort ist, aber du hast ja in deinem Leben ja eigentlich als Künstler und als Businessman nie was zu Schulden kommen lassen. Also es gab nie einen Riesenskandal oder so. Und hast immer auch gut ausgewählt, wie du kommunizierst, was du kommunizierst. Gab es da auch mal so Stolpersteine?
Nee, aber es gab ganz oft Situationen, wo ich mir dachte, oh fuck, also das hätte auch in die Hose gehen können.
Wenn du jetzt, lass uns kurz mal business-wise reden, weil da ist ja eigentlich extrem wichtig, dieses Prinzip nachzuverfolgen, du bist, was du sprichst, um auch langfristig einfach seine Persona.
Genau, also ich habe einen, es soll, wenn ich da kurz abkürze, aber ich, weil sonst vergesse ich es, weil du weißt, mein Kopf immer alles, was länger als 2 Minuten vergesse ich. Ich habe etwas gelesen in den 48 Regeln der Macht, was eigentlich eine komplette Anleitung zum Arschloch ist und so, aber eine Sache stand drin, da stand, du brauchst ein Leben lang, um deinen Ruf aufzubauen, du brauchst aber eigentlich nur eine Sekunde, um ihn zu zerstören. Das stimmt auch so, weißt du, wir haben ja manchmal so Späße, wir sagen, ey, stell dir vor, du machst jetzt das und weißt du, was ich meine? Also es geht ja ganz, ganz leicht, sein Gesicht einfach komplett zu verlieren. Und das geht auch ganz leicht durch Sprüche. Weißt du, so, also es gibt genug Stars oder genug einfach bekannte Menschen allgemein, die sich einfach durch einen Spruch, durch einen dummen Satz einfach komplett ihre Karriere zerstört haben.
Da habe ich extrem viele Fragen. Aber bevor ich dazu komme, würde ich fragen, weil es bestimmt die Leute auch interessiert, hast du so ein bisschen Leitfaden, wie du kommunizierst? Also wenn du jetzt mit jemandem kommunizierst, machst du dich über den schlau, versuchst du so ein bisschen auf seine Art und Weise zu kommunizieren? Oder bist du sehr klar und direkt? Bist du rational, weniger emotional?
Also meine Mutter hat mir immer eine Sache gesagt. Die hat immer gesagt, wenn du mit jemandem redest, rede langsam. Rede langsam und ruhig. Und wenn du etwas betonen willst und du merkst, du regst dich auf über etwas, dann werd noch leiser. Weil das hat überhaupt keinen Sinn, wenn du schreist. Weil für mich, meiner Meinung nach, cholerische Leute und Leute, die schreien, sind schwache Menschen. Mhm. Wirklich in meinen Augen. Das ist so, das hat nichts damit zu tun mit irgendwie, keine Ahnung, Männlichkeit oder was weiß ich. Wenn du dich aufbaust und rumschreist, das ist lächerlich. Das ist eher du hast dein Ego, du hast deine Emotionen nicht unter Kontrolle. Mhm. Wirklich, ohne Spaß. Ich finde, am meisten Respekt habe ich vor den Leuten, die ihre Emotionen in irgendeiner Weise kontrollieren können und damit umgehen können. Weil das sind starke Leute. Und das versuche ich natürlich immer zu machen. Deswegen versuche ich nicht emotional zu werden in irgendwelchen Gesprächen, was auch nicht immer einfach ist. Aber das versuche ich auf jeden Fall. Und was auch wichtig ist, ist, wenn du mit jemandem in ein Gespräch reingehst, sich erkundigen über die Person und so weiter. Gib dir meiner Meinung nach, das ist kein Sport. Weißt du, was ich meine? Wenn du beim Sport, beim Boxen weißt, okay, so reagiert er und so bla bla bla, dann ist es gut, das zu wissen. Wenn du mit deinem Gespräch schon irgendwie versuchst, alles über die Person rauszufinden, ist die Person die ganze Zeit wie auf dem Prüfstand. Weißt du, was ich meine? Du bist dann da und dann erzählt er dir das und das und du achtest die ganze Zeit, ob die Person dir auch wirklich die Wahrheit erzählt und dadurch bist du komplett voreingenommen und super unentspannt. Deswegen versuche ich einfach wirklich Freestyle reinzugehen und erstmal zu gucken, wie die Person auf mich wirkt. Weißt du, weil ob du Vibe hast mit einer Person, merkst du noch eine Sekunde.
True.
Also wirklich eine Sekunde und einem Witz. Weißt du, was ich meine? Weil meistens sind es auch ein bisschen die Witze.
Wobei ich gehört, es gibt viele Leute, die sagen, dass gerade business-wise oft die besten oder viele gute Sachen entstehen, wo man sich am Anfang vielleicht nicht einer Meinung ist oder nicht ganz. So nicht alles ist gleich von 0 auf 100 übertrieben krass.
Ja, also ich finde businessmäßig, was teilweise gar nicht so schlecht ist, ist, wenn du mit Leuten Business machst, mit denen du schon mal ein bisschen ein Problem gehabt hast, weil diese Leute werden tausendmal mehr darauf achten, dass sie keinen weiteren Fehler machen, als jetzt seine engsten Freunde sich denken, ja okay, ist eh mein Freund, wenn ich das jetzt verkacke, weißt du, wenn ich jetzt morgen verschlafe oder wenn ich da irgendwas verkacke, ist eh mein Kumpel. So, weißt du, also es ist auf jeden Fall ein Stück besser fürs Business, aus meiner Erfahrung, wenn es Leute sind, die dir ein bisschen weiter wegstehen, wo du auch keine Angst hast, mit denen zu streiten und danach dann ein Teil von deinem sozialen Umfeld fehlt, als jetzt da irgendwie deine besten Freunde.
Was machst du, wenn jemand mal deine Message anders versteht, als du sie rüberbringen wolltest? Also auch wenn es vielleicht mal so ein bisschen unangenehm wird?
Ja, dann überdenke ich nochmal meine Worte. So, aber du meinst jetzt, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, schon wieder mit dem roten T-Shirt und der andere denkt, ich hasse rote T-Shirts und so weiter, aber ich meine eigentlich damit nur so, ich habe jetzt heute schon 8 rote T-Shirts gesehen, so, ja. Da muss man halt einfach aufpassen, was man sagt. Wenn ich jetzt beim Podcast bin und ich sage, schon wieder rote T-Shirts, dann passe ich halt ein bisschen auf, weil die Leute wissen das nicht. Wenn ich aber jetzt mit meinem Kumpel, der weiß, dass heute schon diese roten T-Shirts vorbeigelaufen ist, dann passe ich halt weniger drauf auf. Also man muss einfach aufpassen, Situation und Wortwahl oder wie vorsichtig man ist mit dem Ding.
Einfache Frage, bist du happy mit dem, was du bis jetzt gesprochen hast und was daraus resultiert wird? Also die, ich sag jetzt mal, die Businessfigur, die du bist?
Ja, bin ich happy. Also ich finde, wenn ich jetzt mir überlegen würde, okay, da habe ich mir was richtig verkackt mit dem, was ich da gesagt habe und so, war ich noch eigentlich ganz gut. Also ich habe, glaube ich, das immer ganz gut unter Kontrolle gehabt. Aber ich muss halt auch sagen, jetzt um mich nicht zu krass da jetzt, also um auch fair zu sein, ich war halt nie in Reality-TVs. Ich war nie keine Ahnung, man kennt ja von mir gar nicht so viel. Weißt du, was ich meine? Das heißt, man sieht mich auf der Bühne und man sieht mich als Musiker und man hört meine Musik und man sieht mich halt jetzt in Podcasts oder in ein paar Interviews. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendeine Scheiße rede, wie andere Leute, die jeden Tag auf TikTok irgendwie reden mit einem anderen, wo so 4 Leute im Ding, die ist halt viel, viel, viel höher, weißt du, was ich meine? So. Und wer weiß, vielleicht jetzt durch Podcast-Folgen fällt mir irgendwas auf die Füße, kann schon sein.
Aber die Zeit gibt dir auch recht, oder? Ich meine, es gibt wenig Künstler.
Also ja.
Wahrscheinlich kannst du an 2 Fingern jetzt abzählen, Leute, die schon so lange dabei sind.
Wie ja, vielleicht an einer Hand. Oder aber
an
ja,
einer Hand.
Voll.
Also auf dem Niveau an einer Hand.
Ja, ja, safe. Ja. Klopfe ich auf dieses unglaublich schöne Holz von diesem Studioraum.
du hast vorhin schon erwähnt, dass es eine Sache sein kann, die in einer Sekunde alles kaputt machen kann, was du dir
voll
jahrelang irgendwie irgendwie aufgebaut, ja. was man sich irgendwie aufgebaut hat.
Ja. Die drei Säulen.
Ja, ist es fair, die Leute dann auch nur anhand dieser einen Sekunde zu bewerten?
Nee, aber es machen die Leute. Also es gibt einfach, es gibt die Säulen, und die habe ich, glaube ich, schon erzählt in einem Interview, ich weiß nicht, ob im Podcast, aber es gibt die drei...
Ich weiß gar nicht, ob du sie im Podcast schon erwähnt hast.
Aber in einem Interview vielleicht.
In einem Interview ganz bestimmt, aber nicht in dem Podcast.
Ja. Okay, also es gibt halt, das ist eine Sache, die ich den jungen Künstlern oder auch Kumpels oder auch jetzt hier im Podcast immer wieder sage, es gibt... vier Wege, wie du dir deine Karriere zerstören kannst. Und das passt jetzt zum Teil zum du bist, was du sprichst, aber zum Teil halt auch einfach allgemein. Nummer eins, Augen auf bei der Partnerwahl. So, du kannst...
Privat oder...
Privat. Mhm. Du kannst wirklich privat dir mit deinem falschen Partner, den du sehr, sehr lange, sehr, sehr nah ranlässt an dein Leben, die einfach deine Karriere zerstören. Mhm. Weil die Person hat... Sachen über dich hat investiert. Es ist einfach so. Es entsteht durch eine vertrauenswürdige Freundschaft und was auch immer, gibt es immer Dinge, die eine andere Person in der Hand hat von dir, mit denen sie vielleicht deine Karriere zerstören kann.
Ganz kurz zu dem Thema, weil wir letzte Woche drüber geredet hatten, aber ich hatte dich, glaube ich, dann gar nicht mehr die Frage zu Ende gestellt. Wie schwierig ist es für dich eigentlich? Du hattest sie gar nicht beantwortet, die Frage. Wie schwierig ist es für dich? Man kennt dich. Neue Freundschaften oder neue Personen, neuen Personen zu vertrauen, neue Freundschaften aufzubauen.
Boah.
Weil du hast die, wir hatten letzte Woche nämlich drüber geredet. Ja.
Also für mich ist, also jetzt für mich als Mensch, ist es real, ich bin eigentlich jemand, der, der relativ leicht Leute auf sich zugehen lässt. Mhm. Allerdings bin ich ein großer, also. Man muss schon gemeinsame Interessen haben. Wirklich gemeinsame Interessen, die passen. Und wenig Leute haben die gleichen Interessen wie ich. Also ich treffe selten Leute mit den gleichen, wie soll man sagen, mit den gleichen... Boah.
Also ist es nicht, also hast du jetzt nicht im Kopf sofort, wenn jetzt eine neue Person kommt oder...
Die will mich nur ausnützen, ja. So ein Scheiß? Nee, gar nicht. Nee? Überhaupt nicht. Okay. Also das haben immer die Leute mehr als ich. Also ganz oft sagen mir Leute, boah, wie machst du das mit Frauen? Du denkst doch sicher bei jeder, die will ich nur ausnützen. Und ich denke mir, nein, ich glaube nicht, dass sie mich nur ausnützen will, weil ich bin ja confident darüber, dass ich auch was anderes bin als nur ein Musiker sozusagen. Also ich halte mich für belesen, aber nee, also man kann mit mir über Dinge sprechen, also man kann auf jeden Fall mit mir reden. Man kann mit mir, also ich halte mich trotzdem für auch eine Person, die man auch lieben kann, jetzt nicht nur für meine Musik. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich bin kein kompletter Totalschaden und das finde ich teilweise sogar fast schon ein bisschen beleidigend, wenn die Leute sagen, ey, denkst du nicht, sie liebt dich nur wegen deinem Geld oder wegen deinem Ding? Und ich denke mir so, heißt das also, ich habe nur das oder was? Heißt, ich bin für dich nur ein Stück Geld? So kann mich nicht...
Das hast du sehr schön gesagt, wirklich.
Ja,
muss ich sagen.
Aber weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß absolut, was
so,
du meinst.
Es gibt ja auch andere so, Vorteile.
Aber zurück zu den Säulen. Also Säule 1.
Genau. Säule 1 ist Augen auf bei der Partnerwahl. Säule Nummer 2 ist Finger weg von Religion und von Religion und Politik. Einfach Finger weg öffentlich von Religion und Politik.
Achso, darüber zu reden.
Einfach darüber zu reden. Es geht keinem was an. Das ist so seine persönliche Meinung und so weiter. Und damit machst du dir nur mehr Probleme als Gutes. So. Mhm. Finger weg davon. Dann war Finger weg von, also aufpassen mit Steuern. Mhm. So, also einfach.
Ich glaube, in deinem Buch hast du geschrieben,
hol einen guten Steuerberater. Ja, also richtig. Einfach pass auf mit den Steuern, weil das kann dich auch in den Knast bringen, einfach, und dann ist deine Karriere auch weg. Und Nummer 4 ist Drogen. Mhm. So, jetzt, wo ich gerade in LA war und wirklich ist traurig, muss ich sagen, so Skid Row und das Ganze, so mit den ganzen Junkies, Crackies, Fentanyl, dies, das. Mhm. Und auch Leute in der Szene, weißt du, es gibt ja 100.000 Musiker, die richtig kaputt gegangen sind an Drogen. Und ich sag mal so, die einzige Möglichkeit, dich wirklich auf der Straße landen zu lassen und dass du wirklich einer von denen bist, der die Farbe annimmt vom Beton, ist Alkohol und Drogen, weil du verlierst dein Gehirn, weißt du, und das Gehirn an sich ermöglicht dir immer vielleicht einen Neuanfang. Weißt du, es ermöglicht dir immer wieder, dass du sagst, okay, weißt du was, ich suche mir nochmal einen Job, ich versuch's nochmal, ich rede mit jemandem, ich versuch's. Wenn dein Gehirn durchgebrannt ist wegen Drogen, kannst du gar nichts mehr machen. True. So, und dann bist du wirklich am Arsch. Und deswegen ist einfach Drogen, muss man wirklich einfach aufpassen. Mhm. Weil das kann dir deine Karriere zerstören. Komplett. Mhm. Du kannst nicht mehr schreiben, kannst nichts mehr machen, bist komplett Dopamin gesteuert von irgendwas, brauchst immer mehr Dopamin, machst dir dein Gehirn immer mehr kaputt. Und wie gesagt, also ich bin nicht der Moralapostel, ich war auch schon mal schwimmen in der dreckigen Donau, weißt du, was ich meine? Aber und gehe auch mal schwimmen in der dreckigen Donau. Aber ich gehe duschen, weißt du? Und ich gehe lang genug duschen und passe halt auf, wie oft ich schwimmen gehe, weißt du?
Das hast du sehr schön. Das ist vielleicht meine Lieblingsmetapher, die wir bis jetzt hatten in den 5 Folgen.
Donaukanal. Geh auch mal in den Kanal, geh schwimmen. Alter, manchmal.
Lass uns kurz dann noch, um das Thema abzuschließen, dann nochmal den Bogen spannen zum Thema Ambivalenz. Man hat schon gesagt, wir haben gerade schon darüber geredet, ob es halt, kann man gewisse Künstler dann noch hören, wenn sie sich vielleicht einen Fehltritt geleistet haben, weil es geht sehr schnell, dass man heutzutage gecancelt wird.
Ja, es kommt drauf an, welcher Fehltritt man.
Also, was sagst du jetzt zu R. Kelly zum Beispiel?
Ja, nee, auf keinen Fall. Kann man nicht. Weißt du, natürlich ist krasser Sänger und letztens gab es so ein Video, wo er so im Knast singt, ganz fröhlich mit seinem Kamm in den Haaren und hey, und man denkt sich natürlich, wow, unglaublich. Ja, ja. Aber der Mensch ist halt trotzdem der Mensch, weißt du, was ich meine? Das ist halt das Ding. So, das ist, also es gibt einfach Sachen, wenn der sie gemacht hat, dann kannst du den Künstler nicht mehr hören. So, weißt du, so ist es einfach schwierig.
Also gibt es Grenzen?
Auf jeden Fall. 100 Pro. Und also zum Beispiel Buba höre ich persönlich sehr gerne, super gerne. Buba sagt in seinen Texten Sachen, die zum Beispiel mich als Italiener, also der hat Italien schon beleidigt von oben bis unten. Und das sind normalerweise auch Sachen, wo ich mir denke, ah, scheiße.
Ja, ja.
Aber darüber kann ich hinwegsehen. So, weißt du, auch Sachen, wo er so leicht auch religionsmäßig Sachen sagt, wo ich mir denke, boah, hart, weißt du, so. Aber es geht noch, weißt du, weil er bewegt sich irgendwo im Rahmen. So, aber wenn jetzt Buba, R. Kelly-Skandal auf Buba wäre, könnte ich Buba nicht mehr.
Was würdest du dann sagen, weil es gehört ja auch zum Thema Ambivalenz, okay, man hat seine eigene Meinung dazu und sagt, okay, ich entscheide mich halt dazu, keine Ahnung, vielleicht kennt sich ihn mit und hör es nicht, oder ich entscheide mich dazu, ihn differenziert zu betrachten und verachte, was er als Mensch macht, höre aber noch seine Musik oder ziehe mir seine Kunst rein.
Ja, aber die Kunst ist ja von ihm als Mensch. Weißt du, was ich meine?
Das ist ja dann deine Meinung, aber was würdest du sagen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ey, absolut, keine Ahnung, R. Kelly ist die größte, was weiß ich, der Welt, aber ja, ich höre seine Musik. Bist du dann so, also es gehört dann auch dazu.
Pff, das ist sein Ding. Also ich kann jetzt nicht den canceln, weil er jemanden nicht cancelt.
Das meine
ich muss halt sagen.
Aber da gibt's viele, die dann sagen, okay, na, wenn du dann nicht, dann bist du genau wie er.
Ja, aber das ist halt, das ist für mich meiner Meinung nach übertrieben, weil warum ist er genauso wie er? Er sperrt keine Frauen im Keller ein und sie müssen ihn fragen, wann sie aufs Klo gehen. Weißt du, das Ding ist, ich finde, der Unterschied ist, okay, der Unterschied ist, was? Also wenn zum Beispiel jetzt ein Serienmörder, wenn Ted Bundy, ja, parallel Künstler gewesen wäre,
ja,
und seiner Psychopathenhaftigkeit Ausdruck verliehen hätte in Kunst. Ja,
ein Kollabo-Album mit Manson gemacht hätte.
Kollabo-Album mit Manson.
Also nicht Marilyn Manson.
Dann hätte ich mir das aus Neugierde und aus Profiling, als Profiler, Hobby-Profiler, hätte ich mir das angehört. Und einfach ein bisschen auch schaulustig, weißt du, was ich meine? Um mir zu denken, so, boah, krass, irgendwie heftig, weißt du? Genauso wie Mayhem oder so. Das waren die komplettest gottlosesten Geisteskranken, weißt du, was ich meine? Der Sänger hat sich umgebracht, der Gitarrist hat ein Foto von dem toten Sänger gemacht, das war das neue Cover, daraufhin hat der Drummer den Gitarristen umgebracht, weißt du, gottlos, weißt du, was ich meine? Trotzdem habe ich mir dieses Album oder auch Morbid Angel und so manchmal, aber nicht angehört, sondern so, wow, so, sondern
reingehört
und irgendwie so wie du eine True Crime Doku, genauso. Ja, ja. Hm. Du guckst dir eine True Crime Doku an, weil du denkst, boah, krass, weißt du, so. Aber es ist halt ein Unterschied zwischen, du triffst dich mit deiner Frau, du machst schönes Dinner und gibst dann R. Kelly rein, weißt du, was ich meine? Das ist halt der Unterschied ein bisschen. So, weißt du, genau wie Puff Daddy jetzt, weißt du? So, und ich muss auch sagen, so das Puff Daddy Video, wo der ihm beim Aufzug da, wie ist die Frau, mit der zusammen war?
Cassie,
das hat mich geschockt. Und brutal. Nicht nur wegen der Gewalt, sondern auch der Art, wie er so auf seinen Socken so rangeschlichen ist und die so packt, so wie so nochmal erschreckend, so richtig eklig einfach. Ja. Einfach eklig.
Ja.
So, also ich habe auch davor Puff Daddy nicht gehört, deswegen ist mir relativ egal, so, weißt du, aber das ist ekelhaft.
Also, Prinzipien haben. Ja, ist ja dann noch. Ist ein, ja, ja.
Ja, ich meine, aber jeder soll machen, wie er will.
Normal ist ein normaler Menschenverstand.
Ganz ehrlich, ich kann mir auch vorstellen, dass Leute zum Beispiel dann meine Musik, es gibt sicher Leute, die wegen irgendwelchen Sachen, die ich gemacht habe, vielleicht meine Musik nicht hören können. Weißt du, wegen, sei es, einmal habe ich etwas erlebt, und zwar da war ich in Barcelona und ich war richtig, richtig schlecht drauf. Also ich war wirklich abgefuckt. Sehr abgefuckt. Und habe währenddessen noch mit einem guten Freund gestritten. Und da kam ein Junge mit seiner Mutter und sind gekommen wegen Fotos. Und ich bin normalerweise wirklich sehr, sehr, also meine Geduld-Level, auch wenn ich schlecht drauf bin, auch wenn ich scheiße aussehe, ich mache immer ein Foto, ich mache immer irgendwas. Aber da haben die auch irgendeinen Nerv getroffen, wo ich wirklich unhöflich wurde. Mhm. Und das muss ich einfach zugeben, ich war unhöflich. Ich war wirklich so in der Art, ey, lasst mich in Ruhe. Mhm. Weißt du, so. Und wirklich auch schon leicht mit so ein bisschen Aggression.
Ja, ja.
Und daraufhin ist die Mutter danach zu Abudi gegangen, weil der irgendwo beim Frühstück saß und meinte, ey, weißt du, wir haben immer Raf Camora gehört, waren große Fans, aber jetzt hören wir ihn nicht mehr. Also das war wirklich, der hat sich so benommen, jetzt können wir ihn nicht mehr hören. Mhm. Und ich verstehe die. Ehrlich gesagt. Mhm. Mir würde es gleich gehen. Wenn ich einen Künstler sehen würde und ich treffe ihn irgendwo und ich frage den irgendwas und der benimmt sich wie ein Arroganter, wie ich kann ihn nicht mehr hören. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist schwierig.
Also, um das festzuhalten, Worte haben Konsequenzen.
Safe.
Und man kann sie auch in die richtige Richtung lenken.
Voll.
Schön. Das war es eigentlich zu diesem Thema.
Alt.
Es war sehr spannend.
Ist Eid eigentlich ein Jugendwort oder ist das ein Wort, was
weiß, vielleicht man vielleicht in unserer Generation noch ein Jugendwort. Ich weiß nicht, ob die das jetzt noch
sagen. Letztens habe ich Eid gesagt und eine Jugendliche meinte, ah krass, dass du so ein Jugendwort verwendest. Ich denke mir so, okay, ist ja eher eigentlich unser Wort als deren Wort.
Ja,
ich meine, das kommt aus den 90er Jahren. Also keine Ahnung, ich kenne das als Kind.
Ich höre nur manchmal diese ganzen TikTok-Videos, wo die Eltern mit denen, was ist die neueste Generation?
Gen Z, glaube ich, oder?
Nee, danach, gibt es nicht schon danach Gen Z irgendwas?
Boah, kann schon sein, stimmt, weil Gen Z
weiß
sind
es
ja,
gar nicht. Also während wir das jetzt machen, tue ich jetzt ganz kurz zwar
Gen Alpha? Alpha.
Boah. Ja, Alpha sind jetzt die ganz jung.
Boah, krass, warum
heißen die Alpha? Die benutzen Wörter, ich glaube wegen Z und dann gibt es wieder von vorne los.
Okay. Die benutzen krass. Wörter, die wir nicht kennen, meinst du?
Wir müssten Millennials sein.
Ja, weiß ich, ja genau, Millennials. Also ich glaube, dass ich dadurch das, also das ist immer so ein Ding. Ich frage mich selber manchmal, mein Umfeld ist zwar, ich habe auch Leute, die in meinem Alter sind, aber ich habe auch sehr, sehr viele junge Leute in meinem Umfeld. Ja. Also Leute, die wesentlich jünger sind als ich. Ich meine, ich mache Features mit Leuten, die sind halb so alt wie ich.
Ja.
Das Ding ist halt einfach nur, dass wir uns in einer Künstler bewegen sich immer in Subkulturen. Subkulturen werden immer von jüngeren Leuten einfach erschaffen.
Mhm.
Und als Künstler bewegst du dich immer in dieser Welt. So, deswegen wirst du immer junge Leute um dich haben und du wirst immer einfach wissen, worum es geht. Meine Mutter zum Beispiel ist 65, die weiß ganz genau, was geht. Die kennt jeden Künstler, die kennt jeden Artist, weil sie mit mir und meiner Schwester abhängt. So, das heißt, die weiß, was gerade ist. Die weiß, dass Sefyu nicht mehr gehört wird in Frankreich. Die weiß aber, dass Jul gehört wird. Die kennt das alles, weißt du? Die weiß, dass PNL 4 Jahre kein Album rausgebracht hat. So, das ist immer ein je nachdem, mit wem du rumhängst.
Dein Kreis, wie wir letztens.
Dein Kreis, haben. Genau. Das hat nicht unbedingt mit dem Alter zu tun, sondern eher mit deinem Beruf, eher so. Mit deinem Beruf oder mit deinem sozialen Umfeld.
Ja.
Und deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt irgendwelche Wörter gibt, die Generation Alpha verwenden, die wir nicht kennen. Also ich glaube, das müssten wir alles kennen. Werbung. Dark Zen wird gesponsert von ESN Elite Sports Nutrition.
ESN bedeutet vor allem eins, Sportnahrung in absoluter Premium-Qualität. Hergestellt wird das Ganze in eigener Produktion in der Nähe von Hamburg nach höchsten internationalen Standards. Der perfekte Partner für sportliche Spitzenleistungen mit Premium-Produkten und High-Performance-Mindset.
Und mein persönliches Highlight-Produkt ist der Flexpresso, von dem habe ich schon mal berichtet. Aber es ist für mich wirklich mein Highlight-Produkt, das ist ein Protein-Kaffee. Das bedeutet, wenn du dir morgens einen Kaffee machen willst, musst du nicht darauf verzichten, Protein zu dir zu nehmen, denn du hast 22 Gramm Protein in deinem Kaffee drin. Ich finde den Coffee-Flavor sehr gut und es gibt viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich glaube, inzwischen 8 Sorten, also auf jeden Fall mein kleines Highlight von ESN.
Wer das probieren möchte, kann genau das jetzt tun. Mit dem Code RAF bekommt ihr immer den maximalen Rabatt. Mehr Infos gibt's auf esn.com/podcast/RAF.
Werbung Ende.
Egal, machen wir aber eine kleine Zeitreise, würde ich sagen.
Ja.
Und spielen eine Runde Pull-Up. Heute springen wir ins Jahr 2012.
2012, RAF 3.0. Mein Album RAF 3.0, mein erster Einstieg in die Top 10 in Deutschland. Meine erste wirklich Fanbox, vielverkaufte Fanbox. Ein sehr erfolgreiches Jahr eigentlich für mich, 2012, musikalisch. Crow, also der Aufstieg von Crow, der Aufstieg von Casper, der große Aufstieg von Casper irgendwie, auch wenn es ein bisschen vorher war, aber so die Hochzeit von Crow, Casper und Materia.
Crow kann ich mich erinnern, Materia sowieso, weil aus Rostock kam und ich eine Zeit lang in Rostock gespielt habe. Und Crow kann ich mich erinnern, ich habe damals im Einzelhandel gearbeitet bei Diesel, 2012, Diesel war eine Riesennummer, ich war im Lager, habe Jeans gesichert und dabei das Crow-Album gehört.
Krass.
Kann ich mich dran erinnern.
Und du hast es selber gehört, von selber, oder es lief einfach zufällig?
Nee, von selber. Ich hatte da mein Handy verbunden.
Okay, Rayop, ja?
Genau.
Ja. Also das war für mich 2012, wenn ich dran denke. Hipster, A$AP Rocky. True. A$AP Rocky muss auch so irgendwie 2011, 2012 gewesen sein, so die Hochzeit. Diese Beanies, jeder hat diese Beanies getragen.
Ja, diese langen.
Skinny Jeans mit diesen ganz großen Tanktops mit irgendwelchen kryptischen Zeichen drauf. Und so irgendwie.
High-Top-Sneakers.
Ich habe deinen Part übernommen.
Du hast voll gerade meinen Part übernommen. Aber okay. ich kann dir sagen, was ich war 2012, habe ich damals... in Frankfurt, Watch the Throne, die Tour gesehen von Kanye West und Jay-Z.
Krass, das war auch 2012.
Genau, 2011 kam das Album raus und 2012 war die Welttour und da habe ich sie, oder 2011 hat die angefangen, bis 2012, habe ich sie in Frankfurt gesehen.
Krass. Da haben die 10-mal hintereinander in Paris gespielt, wa?
Bei uns waren es, glaube ich, 7. In Paris waren es, glaube ich, 12 oder 13.
Ach, krass.
Ja, ja.
Aber auch den ganzen Song ausgespielt und dann nochmal angefangen?
Ja, ja.
Und es wurde nie langweilig? Nee. Nie.
Nee. Und wieder einmal aufmachen und wieder alle zusammen. Ja. Nee, es wurde nie langweilig. Beide haben ihre Parts gesungen. Und das Coole war halt bei dem Konzert, dass sowohl Jay als auch Jay-Z, so als auch Kanye eigene Tracks gespielt haben.
Okay. Also
sie haben nicht nur das Album gespielt, sondern jeder noch
aber das
vier,
klar.
fünf eigene Tracks.
Ja, aber das ist klar, wenn du so viele Dinge hast. Also ich fand zum Beispiel mit Bones, haben wir bei Festivals auch manchmal Palmos Plastic Festivals gemacht, aber wir hatten auch Festivals, wo wir so Back-to-Back-Shows gespielt haben. Und das war geil.
Nice.
Weil wir einfach dadurch, ich habe ja Solo-Hits, Bones hat Solo-Hits und dann ist die Show einfach nur noch ein Hit.
Ja.
Weil es einfach bam, 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 okay. Richtig geil. Aber ja, Watch the Throne damals. Ich war nie Kanye West-Fan und ich war nie Jay-Z-Fan. Mhm. Aber das war natürlich, was soll man sagen, es war halt krass. Aber es war auch dann meiner Meinung nach von Jay-Z dann so das, der Zenit, oder? Auch von den beiden, oder eigentlich?
Nee, Kanye hat ja danach noch Twisted Dark Fantasy, wie hieß das? Dings da gemacht. Eigentlich kam noch viel.
Stimmt.
Jesus war komplett anders wieder. Und Jay, ich weiß gar nicht, was danach noch. Also es kam viel.
Es kam Sachen, aber ich glaube halt nicht mehr so erfolgreich wie das. Aber keine Ahnung. Ja,
vielleicht nicht mehr so Mainstream.
Ich kenne mich da zu wenig aus mit amerikanischem Hip-Hop.
Aber ja, das war mein Jahr 2012.
Und wenn du an die Mode und die Lifestyle-Accessoires von 2012, weil wir bringen Jean-Claude immer ein, weil wir es ausnützen, dass Jean-Claude da ist.
Du hast es eigentlich
schon gesagt,
erwähnt. Und das war halt die Zeit, wo Kanye, da haben die, kannst du dich erinnern, ich glaube, das war sogar das Jahr, wo sie beide zusammen die Victoria's Secret Fashion Show, die Performance gemacht haben. Kanye und Jay-Z. Und er hat damals diese H&M Versace Collab getragen. Das war so der Anfang, wo H&M so Collabs gemacht hat mit großen High-Fashion-Häusern.
Ja, dann haben die auch Crow gemacht, glaube ich, die Crow Collab, H&M Crow.
Genau.
Das war schon heftig, weil man unterschätzt einfach, wie groß Crow war. Oder, also man weiß, er ist ja immer noch groß und so, weißt du, aber das Ding ist halt, so wie Palmos Plastic plötzlich das Ding auch auf ein komplett neues Level, nämlich dieses in Clubs spielen und so weiter gebracht hat, hat Crow damals, ich erinnere mich, Ronny hat damals ein Konzert von Crow veranstaltet, also Ronny Bolt, mein Manager, immer noch, und damals war so Hip-Hop üblich, also in unseren Sphären, keine Ahnung, 1000er, 1500er Locations, war schon big, das war auch schon sogar KIZ und so weiter.
Columbia-Halle, wenn du die voll machst, Columbia-Halle
war wow, weißt du, und dann zweimal Columbia-Halle wie KIZ war einfach nicht mehr von dieser Welt. Und ich war halt dabei, wie Crow, also es war so 1500er, ich glaube im Astra, dann irgendwie ein bisschen größer und dann habe ich halt Ronny gesehen, der ist immer wieder gekommen und meinte, ey, wieder ausverkauft, wieder hochverlegt, wieder hochverlegt, wieder hochverlegt. Am Ende war es irgendwie so eine 10.000er-Halle. Wow. Und das in eben 2011 oder 2012, so, und das war wirklich unglaublich. Und als dann diese H&M-Koop gab und so, da war ich so, okay, alles klar, es hat noch gefühlt nie, auch Bushido davor nicht, es war noch nie so krass im Mainstream wie Crow damals. So echt, wirklich heftig, 2012.
Ich glaube, du hast schon mal gesagt, dass das ja damals so diese Hipsterwelle war.
Voll.
Mit den ganzen Hipstern, dann wurde es wieder ein bisschen mehr Straße, dann kamt ihr mit eurem Sound 2016 mit tanzenden Gangstern und nicht mehr 95% Männeranteil bei einem Konzert.
Voll. Also, aber Crow hat damals auch schon die Frauen gebracht. Also bei Crow waren auch sehr, sehr viele Frauen, also für Hip-Hop-Verhältnisse unfassbar viele Frauen. Also wahrscheinlich immer noch, weil es einfach Popmusik war auch, poppiger so, also leichter zu hören im Gegensatz zum Rap. Ich meine, davor war, ich glaube halt, ich erinnere mich an Bushido, wie er auf der Bühne, ich weiß nicht, ob Bushido oder Flair das gesagt hat, auf der Splash-Bühne hat er gesagt, habt ihr eure deutschen Rapper auch satt? Ja. Sind eure deutschen Rapper auch zu weich? Ja. Agro Berlin, bla bla bla. So, weißt du? Und die haben damals dem Volke, dem Hip-Hop-Volke aus der Seele gesprochen, weil alles einfach zu soft war und die haben etwas gebraucht wie Agro Berlin. Ja. Dann kam aber 10 Jahre Gangster-Rap und nach 10 Jahren der auf den Diss und irgendwelche Leute, die gar nicht mehr rappen können, ihm geben, drehen, sich nur noch anschreien und die Diss-Tracks waren ja dann nur noch so, keine Ahnung, 10 Minuten wird geredet und Mutter beleidigt und danach und rappt man einen Part, so, den sich niemand mehr anhört. Ja. So war ja dann Rap irgendwie am Ende schon. Und dann haben die Leute, glaube ich, auch unbedingt etwas Neues gebraucht. Und deswegen kam dann halt Crow, Materia, Casper, einfach ganz, ganz anderes Kontrastprogramm. Und die wirklich Etablierten sind geblieben und die so halb etabliert sind, sind gestorben. Ja. So. Und ich hatte halt Glück, dass ich irgendwie immer entre les gouttes, weißt du, so, ich bin immer zwischen den Regentropfen durchgegangen. Und hatte halt da das RAF 3.0-Projekt, so, weißt du?
Dieses, ich stell mir gerade vor, wie du so einen Regentanz machst.
Wirklich,
so,
wirklich, einfach da hatte ich halt dieses RAF 3.0-Projekt, was halt Dancehall war damals. Mhm. Also auch schon eigentlich so die Vorbereitung auf das, was Palmos Plastik danach wurde.
Spannend.
Ja.
Spannend. Das war unser Einblick ins Jahr 2012 und ich würde sagen, ohne lang rumzufackeln, springen wir in die nächste Kategorie, die heißt Out of the Dark. Wir hören ein paar Newcomer.
Yes. Ich muss den Jingle ändern. Es hört sich immer an, als würde ein Drache singen mit dieser Stimme, so Out of the Dark. Ja, muss ich auf jeden Fall ändern.
Es gibt wieder 3 Demos.
Geil, ich bin gespannt. Das ist tatsächlich meine Lieblingskategorie.
Erstes Demo. Z8. Ich hoffe, es ist Z8. Man spricht es so aus. Und der
Zayt.
Track. Ja. Ihr kann auch sein. Zayt.
Zayt. I don't know. Zayt.
Cash.
Ja, vielleicht Cash. Okay.
Es ist alles gechillt, bis der Bulle mich nervt. Hey, John steigt, weil Fahrer auf Cannabis fährt. Daram ist da, so dass das keiner erfährt. Der lernt im Knast, wie man die Ware vermehrt. Denn alles, was er weiß, hat ihn die Straße gelehrt. Ey, mehr J, immer mehr J, bis ihre Nase nicht mehr kann. Ich hab die Nase voll und werf sie aus dem Backstage raus. Sie ist extrem drauf, Alter, was ne Sau. Erzähl mir nicht, wo du so hängst. Da, wo ich wohne, ist der Tod ein Geschenk. Wir sind im Hochhaus präsent. Fies Debüt, ich hab mehr Tüten gedrückt als ein großer Cousin. Stopp dein Maul bis zum Atemstillstand. Block ist grau, keine Atem fehlt, weil Gott vertrauen, aber abends wieder. Stoff verkaufen im Pack für Lila. Farbe Silber am Handgelenk. Nach dem Richter ein anderer Mensch. Tageslicht hat nen kranken Wert. Wenn du Jahre sitzt für nen Batzen. Kiss am Morgen und Kusch am Abend. Was für Kochen, lieber Sujuk-Braten. Block live, ich muss von unten starten. Aus Bus und Bahnen, den Luxuswagen. Ich geh so weit, mich meine Muskeln tragen nie. Wieder will ich diesen Frust ertragen nie. Wieder will ich unter Druck geraten. Brauche Luft zum Atmen, doch ersticke am Geruch der Straße. Anne hat mir Leben geboten. Bah, Baba war täglich malochen. Viele haben auf den Weg bis nach oben die Seele verloren, doch ich bleibe ich auf die Toten. Ich mach das alles nur für, ich stoppe tanzt an der Stange nur für. Fulltime unter Stress wegen Cash, 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 Cash. Ich mach das alles nur für Cash. Die Schlampe tanzt an der Stange nur für Cash, Cash. Fulltime unter Stress wegen Cash. Ab jetzt bin ich offline, wegen Rap und so den anderen Kram. Aber Firo steht noch immer hinten, du kannst immer haben. Und ist deine Stab, bin ich mir sicher, dass die Amjas kam. Alleine erziehende Mütter können nicht mehr sicher schlafen. Kapsel geht dreckig in Socke auf, während du peach in deiner Bude dein Stoff heraus. Mein Stoff verkauft sich automatisch, in der City mach mir keine Sorgen.
Okay. Also ist er auf jeden Fall sehr energisch und sehr fresh. Also wirklich sehr fresh, die Freshheit springt aus dem Fernseher raus. Beat gefällt mir gut, also musikalisch gefällt es mir gut, ist halt so... Keine Ahnung, was es ist. Ich weiß nicht mal, ob wirklich Trap-Ding das. Mir gefällt es, weil die Bässe sind geil gesetzt. Teilweise auch geile Bassbreaks und so weiter. Finde ich geil. Ich finde auch die Hook ganz geil mit diesem Cash-Cash und so weiter. Als Musik, aber dadurch ist jetzt auch nichts ganz Neues. Weißt du, was ich meine? Also, so von der Melodie und so ist jetzt nicht Beethoven. Aber gebe ich trotzdem, also von der Musik allgemein, weil man ja mir alles bestimmen muss, auch die Hook, wie sie ist und so weiter, gebe ich eine 8. Mhm. Vom Text, ja, ich gebe eine 8 auch bei der Musik, weil ich auch den Flow gut finde und alles. Ja. Vom Text her habe ich ein bisschen drauf geachtet, die Reime sind auch gut, aber mir ist nicht viel hängen geblieben, muss ich ehrlich sagen. Mhm. So, also mir ist Malochen hängen geblieben, das heißt, wahrscheinlich kommt er aus NRW, weil er
Malochen sagt.
Sagt man ja dort so. Und mir ist jetzt auch keine Line so richtig krass im Kopf geblieben, wo ich mir dachte, boah, krasse Line. Aber allgemein fand ich ihn fresh und das war jetzt auch kein Teil, wo ich mir dachte, boah, scheiße, so wirst du so Anfänger oder irgendwas. Aber trotzdem würde ich jetzt sagen, so textmäßig 7,5. So, und Look, ich finde ihn fresh, ich finde ihn geil von der Performance und so weiter. Könnte aber meiner Meinung nach, also ich sage meine Meinung, dann sagst du deine Meinung, ein bisschen aktueller sein. So, weißt du, so ist ein bisschen vom oder nicht aktueller, aber ein bisschen eigenständiger sein. So, weißt du, was ich meine? So ist jetzt nichts, ich habe jetzt nichts am Outfit oder am Look gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, das habe ich jetzt noch nie gesehen.
Ja,
so, weißt du?
Ja.
Das ist das Ding. Also, aber ansonsten, so vom Look an sich, er ist ein gut aussehender, stabiler, junger, starker. Junger Mann.
Nee, der kommt, also ich finde auch, der kommt cool rüber.
Finde ich auch.
Aber hat mich, so die ersten 10 Sekunden hat mich ein bisschen erinnert damals an den ersten Track, wo Mero frisch rauskam.
Weißt du, an wen er mich erinnert hat? Und ich glaube, das kennt aber niemand. Als UFO damals rauskam, ganz, ganz früh mit Hoodridge, da gab es so da, ist ja von der Energie ein bisschen, weil UFO auch verdammt fresh war, wie er damals kam bei Hoodridge und auch ganz, ganz jung war und so wirklich so Ding, hatte mich ein bisschen an UFO erinnert. Krass. Ich weiß, die Leute werden sagen, so wie, was ja, ganz anderes.
Vielleicht werden sie googeln, sollen sie googeln, gucken?
Ich glaube, es gibt es nicht mehr im Netz. Nee.
Okay. Crazy.
An Mero, ich weiß, was du meinst. Du meinst halt Mero wegen diesem schnellen Ding, aber
vom
ja.
Vom
ja, ich weiß,
Video
was du meinst.
Her,
und auch von Bewegung und so. Und
Treppenstiegen da.
Frisur auch genau. Und so ein bisschen. Ich weiß, was du meinst.
Ah, jetzt kommen wir zum nächsten Demo von Sweet Boy Blondie.
Oha.
Und ja, das ist ein Name. Klingt schon mal wie ja, Kunst.
Voll.
Der Track heißt Bass, in Klammern Endorphine.
Okay. Also ich finde von der Musik her, finde ich es richtig, richtig, richtig krass, die Musik. Ich würde bei Musik sogar 9,5 geben, weil ich finde es halt Geld ist einerseits so ein bisschen sehr Rage-verzerrte Dings-Sound und andererseits halt Techno-Drums, dies, also auch von seiner Stimme her und wie er es rüberbringt, vom Feeling und so weiter, würde ich sagen, Musik ist für mich eine 9. 9.
Krass.
9. Mhm. Habe ich 9,5 vorher gesagt?
Ja.
Ich sage eine 9, damit ich mir das aufheben kann. Aber sehr stark auf jeden Fall von der Musik. Vom Text her, leider Gottes gehe ich vom Text weiter runter, weil ich finde, sowohl Bass als auch Endorphine sind zwei Wörter, die ich weiß nicht, was ich in den letzten zwei Jahren öfters gehört habe. So, das ist mir zu oft. Und auch vom Text her fand ich jetzt zwar, ich finde es cool, wenn Leute eher so vom Vibe her einfach irgendwelche Wörter in den Topf schmeißen und kochen und das einen geilen Vibe gibt. Es war mir aber ein bisschen zu viel davon. Mhm. Also Text, sage ich am Ende, eher 5. Mhm. Von Luke aber dafür, von dem wie er aussieht, auch eine 9. Der sieht sehr, sehr speziell aus. Mhm, also jetzt voll. Nur vom Look, wie der aussieht, mit den Locken, das Gesicht ist super krass einprägsam. Also ich habe mir komplett gemerkt, wie der aussieht.
Finde ich auch.
Ja.
Finde ich auch. Ist nicht musikalisch nicht ganz mein Film, aber hey.
Look.
Also er sieht super aus. Ich mag das mit den Locken und so weiter. Ich weiß nicht, ob er hier so ein kleines Bärtchen hat. Weiß ich nicht. Aber
den wegrasieren, sagst du,
ja? Ja, so Babyface wäre geil. So Babyface mit diesen Locken.
Ja, finde ich auch. Ja,
weißt du?
Ja.
Aber sonst, ja?
Ist ja, nee.
Ist ja nice, cool.
Ja, geil. Eid.
Springen wir zum nächsten Demo. Da muss ich auf den Bildschirm gucken. Was ist das? Lyran Dash. Spricht man das Englisch aus? Lyran Dash. Regen und Schnee.
Ich kann ihm nicht vertrauen, er wird's jedem erzählen. Ich kann nicht mehr bleiben und das tut dir weh. Regen und Schnee, bin davon am Geben, alles was ich sehe. Ich will nur mein Leben verlieren, ich im Sturm, weil meine Fußstapfen vom Winde verweht. Es war schon immer so, ich mein, was dachtest du, wer mein Name kommt? Immer kalte Luft, schnür meine Lunge zu, ich krieg Atem neu.
Okay. Also, musikalisch, ich finde geile Stimme. So hat eine geile Stimme. Flo ist halt, er bleibt halt die ganze Zeit auf einem Flo, aber ich glaube, das soll halt auch so sein. So, ich glaube jetzt nicht, dass er nicht anders flohen kann, aber ich glaube, er wollte einfach bei dem Ding Flo durchziehen. Aber Stimme ist angenehm, Beats geil. Hook auch nicht schlecht, das heißt musikalisch auf jeden Fall auch eine 9. Also musikalisch wirklich, wirklich top. Hört sich richtig gut an und für jemanden, der einfach auf so das cloudige Trap-Ding steht, der wird es reinhören und sich denken, okay, ist geil, könnte auch wer auch immer sein. So. Also auch ein erfolgreicher, super bekannter Künstler. Das finde ich gut. Textmäßig muss ich sagen, ist mir ein bisschen zu wirr. So, also ich habe ein bisschen versucht drauf zu achten und so weiter und da war für mich zu wenig Sachen, die mir hängen geblieben sind. So einmal, keine Ahnung, hängen geblieben ist mir Sonnenallee und so. Also ein paar Sachen sind mir hängen geblieben in meinem Kopf, was auch wiederum nicht bedeuten soll, dass man Scheiße redet, aber es ist mir jetzt nicht so viel hängen geblieben. Deswegen fand ich jetzt Text nicht so krass, würde ich sagen eine 7. Mhm. Allerdings fand ich Look richtig, richtig stark. Also sowohl, ich finde für mich ist immer, wenn ich ein Musikvideo sehe und ich denke mir, das hört sich jetzt blöd an, wenn ich das sage, aber ich denke mir, krass, ich wäre gerne ein Teil davon, dann weiß ich, er trifft einen Nerv. So, und das, finde ich, tut er. weil ich schaue mir das an. Ich meine, ich wohne selber in Berlin, deswegen natürlich fühle ich es. Und das eine Restaurant hat sehr gut ausgesehen, wo dieses Brot aufgeschnitten hat. Und ich dachte mir, fuck, vielleicht sieht man, wo dieses Restaurant ist. Wenn ihr das sieht, soll er bitte sagen, wo dieses Restaurant ist. Aber auch so, also sowohl die Jungs sehen sehr stylisch aus, wie sie angezogen sind, was sie machen.
Coole Sachen
an. Gute Sachen haben sie an, genau, finde ich auch. Und es gibt hier irgendwie so ein, meine Zunge brennt, wenn ich das Wort ausspreche, aber ein Lifestyle irgendwie, weißt du, was ich meine? Mhm. Es gibt hier so eine Sache mit.
Ein Vibe.
Ein Vibe, genauso beschissenes Wort. Aber es ist halt, wie als ich damals Offspring gesehen habe, Self-Esteem, und ich war ein 12-Jähriger oder was weiß ich, Jugendlicher und dachte mir, boah, krass, so möchte ich sein. Ja. So, ich lasse mir jetzt Dreads wachsen, so. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass man sich das anschaut und sich denkt, boah, geil, ich möchte das gerne auch so sein. Cool. Das sind cool, es kommt cool rüber.
Auch die Klamotten, ich habe hier diese Rugby-Polo-Shirt und dieses True Religion Playboy-Shirt oder was das war.
Voll, und auch der, der Gürtel mit dem Feuerzeug drin, war aber krass.
Solide.
Top.
Hast du Noten gegeben? Ja.
Ja. Haben wir. Also, auf jeden Fall auch eine 9 für Look. Mhm. Also 9 Musik, ich weiß nicht mehr, was ich Text gegeben habe, und 9 Look. Aber Text ein bisschen weniger, ich glaube 7 oder ich weiß nicht.
Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt was gegeben hattest.
Okay, dann gebe ich eine neue Note, und falls es falsch ist und die Podcast-Hörer sehen und sagen, boah, Raff, du kannst dich nicht entscheiden. Ich gebe eine 7,5 für den Text.
Passt. Ich würde sagen, dabei lassen wir es stehen und springen zum Abschluss noch in eine Runde Therapie nach der Folge.
Yes.
Ich habe eine Frage von Marius für dich. Marius fragt, ob du Romane liest und ja, welche Art? Und kannst du dir vorstellen, selber mal einen Roman zu schreiben? Ich ergänzte, falls du keine Romane liest, was sind deine Lieblingsbücher?
Boah, schwer. Also meine Bücher leider Gottes, wo ich sagen würde, meine Lieblingsbücher sind tatsächlich alles keine Romane, sondern halt eben sowas wie Buch der Fünf Ringe, Musashi, Hagakure, so das ganze, diese japanische Literatur, die man halt kennt irgendwie. Das sind die Bücher, die ich am öftesten irgendwie gelesen habe, auch wirklich öfter hintereinander. Dann hatte ich tatsächlich auch schon meine Coelho-Zeit, wie wahrscheinlich jeder hatte. Also Paulo Coelho, so Alchemist und so weiter. Und dann gibt es halt ein Buch, was für mich wahrscheinlich so das mein Lieblingsbuch ist oder mein Buch, was mich am krassesten geprägt hat. Und es ist von Guy de Maupassant, Le Horla. Mhm. Und das ist ein französisches Buch. Ich glaube, es gibt es auf Deutsch gar nicht. Und das habe ich gelesen damals in meiner Zeit beim Militär. Und das ist für mich so der krasseste Roman, den ich kenne. Der ist wirklich krass. Und ob ich selber einen Roman schreiben würde, glaube ich eher nicht. Weil das ist natürlich hätte ich Bock drauf und so weiter, aber ich hätte auch Bock, einmal Skispringen zu versuchen und so weiter, aber ich habe einfach die Zeit nicht, so, weißt du, und das in meiner, was ist mir wirklich wichtig, ist ein Roman schreiben noch
ganz weit unten.
Ganz, ganz weit
unten. Das sage ich immer bei Skifahren. Melina will immer da kommen, gehen wir Skifahren. Und ich so, wenn wir Kinder haben, vielleicht irgendwann.
Weil ich weiß, was du meinst.
Aber es gibt 10 Dinge, die ich vorher machen wollen würde.
Same.
Okay, kommen wir zur letzten Frage. Ich stelle dir noch eine, und zwar von Tim. Tim würde interessieren, mich würde interessieren, und dieselbe Frage kam übrigens auch von Mert Kahn. Mich würde interessieren, wie man mit Rückschlägen und beschämenden, belastenden Erfahrungen umgehen soll.
Sehr gute Frage. Also Rückschläge, erstens, aus jedem, es hört sich super platt an, aber es stimmt. Rückschläge sind Learnings. Das bedeutet, aus jedem Rückschlag, egal welcher Rückschlag es ist, du lernst was draus. Auch wenn du das Gefühl hast, okay, du lernst überhaupt nichts draus, weil es zum Gefühl der 5. Rückschlag ist, auch dann lernst du was draus. Es ist immer anders, es wiederholt sich nie genau dasselbe. Yeah. Das heißt, jeder Rückschlag ist, blöd gesagt, bare Münze. Du kannst daraus richtig viel lernen und es macht dich auch stärker. Also es sind einfach alles richtig Floskeln, die wahrscheinlich in jedem Wandtattoo und in jedem Kalender auf der Toilette schon drin gestanden sind, aber sie sind wahr. Das heißt, ein Rückschlag trainiert dich, das ist genauso wie der Muskelkater, das ist einfach eine Sache, die dich immer, immer, immer stärker macht. So, deswegen, Rückschläge sind manchmal wirklich was Gutes. So, weil danach, du wirst immer Du wirst immer weiser sein als der, der keine Rückschläge erlebt hat. Und ja, besser ist es, Rückschläge früh zu erleben. Einfach je mehr Rückschläge du irgendwie in deinem Teenie-Alter oder so haben kannst, desto besser ist es, weil mit Rückschlägen gehst du einfach später viel, viel schlechter um. Ja, wenn dein erster Liebeskummer mit 60 ist, kannst du dich gleich umbringen. Weißt du, das ist auf jeden Fall scheiße.
Ich stelle mir gerade vor, jemand, der mit 60 seinen ersten...
Ja, ist hart, weißt du, weil du kennst diesen Schmerz nicht, du hattest das noch nie und dann stehst du da und denkst, okay, dein Leben ist vorbei. Und was war der zweite Teil davon?
Es ging um die Rückschläge und wie man mit beschämenden, belastenden Erfahrungen umgehen soll.
Genau. Beschämende, belastende Erfahrungen. Da musst du dir erstmal die Frage stellen, beschämt es dich, also beschämt es dich zu Recht so sehr, weil du denkst, dass alle anderen wirklich jetzt ein beschissenes Bild von dir haben?
Ja.
Oder denkst du nur, dass es dich so sehr beschämt, weil du selber so darüber nachdenken würdest? Und deswegen finde ich, man muss erstmal...
Das heißt, man muss sich fragen, ob die Leute das wirklich mitbekommen mit dem Audi auf der Bühne.
Ja, genau. Wie der Audi auf der Bühne oder, keine Ahnung, jetzt ein ganz blödes Beispiel. Ich gehe raus und meine Hose ist zu eng, oder jetzt nicht ich, die Person geht raus, die Hose der Person ist zu eng, die Person setzt sich hin und die Hose reißt auf. Ganz blödes Slapstick-Beispiel, ja. Die Person geht nach Hause und kann nicht mehr schlafen, denkt, boah, ich bin der größte Trottel, mir ist die Hose geplatzt, oh mein Gott, ich bin der größte Trottel. In diesem Café, wo die das gesehen haben, haben wahrscheinlich von diesen 10 Leuten, die vielleicht auch kurz so gemacht haben, sich wahrscheinlich nicht mal eine Person gedacht, boah, was für ein Trottel, ihm ist die Hose geplatzt, und die meisten dachten sich, boah, scheiß Hose, oder weißt du, was ich meine?
Die meisten haben es vergessen, wenn
die
sie
haben. Die meisten haben es auch vergessen, so, weißt du? Und dann bringt es nicht, wenn du zu Hause bist und dich dafür geißt und dafür schämst, unschlechtes Gewissen, unschlecht, wenn es eigentlich die anderen Leute gar nicht juckt.
Okay, was mache ich, wenn es jeder gesehen hat?
Wenn es jeder gesehen hat und jeden juckt, dann musst du lernen, darüber hinwegzusehen. Es gibt Leute, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, so das, also, ich will das Beispiel nicht mal nennen, aber es gab Dating-Shows, wo so schlimme Sachen passiert sind, vor allen Menschen, dass eigentlich diese Leute sich wirklich, also Respekt an die Leute, vielleicht weißt du, wovon ich rede, aber ich will es nicht mal aussprechen, wo die Leute sich danach eigentlich, man sich denken würde, ey, ihr müsst auswandern oder ihr müsst, keine Ahnung wohin, nach Nordkorea, ich weiß nicht, so, weißt du, ansonsten geht ihr euer Leben gar nicht weiter. Auch die überleben es. Weißt du, was ich meine? Auch die überleben es, auch die wachen am nächsten Tag wieder auf und das Leben geht weiter.
Ja.
Weißt du? Und deswegen, wie gesagt, Stück zurücknehmen, gucken, ob es wirklich so ist, wie man denkt. Und wenn nicht, dann einfach aushalten. Und es wird weggehen und danach bist du auf jeden Fall stärker und ist ein dickeres Fell.
Schön gesagt. Ich würde sagen, wir sind durch für heute.
Yes.
Wie gesagt, an jeden danke, der bis hier zugehört hat. Und ich würde sagen, kurz und schmerzlos, wir sehen uns nächste Woche.
Yes. DuckZen wird gesponsert von ESN Elite Sports Nutrition.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.